Diese Sendung ist Trippy und da sind wir auch schon bei Herrn Mockridge, denn der hat Trippy-mäßig Dubai besucht und die Frage, die du heute mitgebracht hast.
Ja, Alter, ich habe mein ganzes Weltbild ist auf den Kopf gestellt worden. All das, was ich früher geglaubt habe zu wissen, hat sich als Lüge enttarnt nach meinem Dubai-Trip. Das hören wir nämlich jetzt. Meine Frage an dich, glaubst du überhaupt deiner eigenen Meinung?
Und danach switchen wir über in einen Immobilien-Podcast und erklären euch, warum ihr jetzt einsteigen solltet in den Markt. Wie wohnt ihr und wie wohnen wir?
Kaufen, 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 beziehungsweise jetzt erstmal reinhören.
Zwei Live mit Luke und Ingmar.
Live, zwei live. Hey, da sind wir wieder am Start hier heute. Und im Muskelshirt sitzt da schon der Herr Mockridge. Da ist schon Frühling ausgebrochen.
Ja, der Sommer steht vor der Tür und
kommt nicht rein.
Ich hab mir den ja ein bisschen so eine kleine Vorausschau auf den Sommer mir schon geholt, indem ich nach Dubai gegangen bin und da ein bisschen Sonne getankt habe.
Du hast auch in Dubai gespielt, ne? In diesem German Comedy Club.
Genau, ich bin seit gestern wieder zurück und hab einfach mal 4 Tage Dubai gemacht und ja,
that's another Disneyland.
Alter, ja, es ist tatsächlich ein riesengroßer Freizeit. Ich hatte immer Ressentiments gegen Dubai aus verschiedenen Gründen und muss sagen, dass die vielerseits auch unbegründet waren und ich da irgendwas geglaubt habe, was da nicht wirklich der Wahrheit entsprach oder mir irgendwie anders präsentiert worden ist. Es ist aber tatsächlich, was man sagen kann, ein großer Freizeitpark. Die Menschen da haben sehr viel Geld. Mhm. Sehr viel Geld heißt sehr viel Freizeit und sehr viel Freizeit heißt sehr viel Freizeitbeschäftigung. Und die ganze Stadt ist eigentlich auf Freizeit gebaut.
Ja, wobei ich natürlich nicht vergessen darf, dass du als privilegierter weißer Eumel aus Deutschland sozusagen ein bestimmtes Dubai erlebst und nicht das, was die indische Mutti erlebt, die dann nebenbei irgendwo schuften muss.
Ja, es ist tatsächlich, also ich habe nur die Show gesehen und den Backstage-Eingang, der wurde mir verwehrt, aber wenn man so Themen da anspricht, wir hatten da so Guides, die ja auch da leben, jetzt weiß ich nicht, inwieweit die propagandaistisch geprägt worden sind, das alles klein zu reden. Aber wie so oft im Leben liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Und das bringt mich auch direkt zu meiner Frage. Ey, sollen wir direkt reinsteigen?
Ja, komm, bitte.
Weil anhand dieser ganzen Dubai-Sache habe ich mich hinterfragt und das hinterfragt, was ich so als Glaubenssätze hatte und das, was ich so als Meinung für mich verfestigt hat bei mir. Und das hat sich ein bisschen aufgeweicht nach diesem Dubai-Aufenthalt und deswegen meine Frage an dich, ich weiß gar nicht, wie ich sie anders stellen soll, als glaubst du deiner eigenen Meinung?
Ja, das ist ein ziemlich kryptischer Ansatz heute. Glaubst du deiner eigenen Meinung? Man würde jetzt ja unterstellen wollen, also ich würde unterstellen wollen, man hat seine Meinung, weil man die glaubt.
Ja, die Frage, was ist zuerst, ne? Ja. Also hat man eine Meinung, daraus entwickelt sich dann ein Glaube, aus diesem Glaube entwickelt sich eine Haltung und aus dieser Haltung irgendwann mal eine Überzeugung und aus der Überzeugung dann Taten.
Ja. Ja.
Also ist das eine Kette?
Ich glaube, das ist eine Kette, oder? Das ist eine Kette menschlichen Handelns. So. Das Lustige an dieser Kette ist, dass man jeden einzelnen Punkt durch seine eigene Fantasie ersetzen kann.
Ja, ja. Und pimpen, ja. Auffüllen, ja, komplett. Ja, aber das sind ja viele Faktoren, ne? Also es ist die eigene Fantasie, die eigene Prägung, aber auch das Rudel, ne? Also das Rudel kann ja auch dazu führen, wenn man gemeinsam etwas glaubt oder eine Meinung zu etwas hat, dass man da das auch verstärkt.
Ja.
Oder eben nicht verstärkt in alle Richtungen.
Und ich kann endlich einen Satz sagen, den ich regelmäßig auf Instagram unter Kommentare poste. Eine subjektive Wahrnehmung erschafft keine objektive Realität.
Meinung ist nicht Ahnung. Das ist
Das ist so. Das fällt uns aber, glaube ich, tatsächlich auch zunehmend schwerer, weil Meinung so eine hohe Wichtung bekommen hat. Also man kann jetzt eine Meinung haben, bei der relativ klar ist, dass die schwachsinnig ist. Wenn die nur laut genug vorgetragen wird und genug Reichweite macht, wird sie doch als Variante anerkannt.
Ja, das Stichwort ist, glaube ich, Performance. Ne? Wir leben in einem Zeitalter, wo Meinung Content ist und Content Geld bringt und deswegen steilen wir das alles an, wir pimpen das, wir würzen sehr stark nach, weil eine Meinung zu haben ist ja noch nicht reicht, man muss sie so vortanzen, dass besonders viele Menschen zuhören und zuschauen und daraus dann ein Abbild erschaffen und deswegen kommt der, ich meine, reden wir jetzt mal über Dubai, ne? Das ist viel offener und toleranter, als ich dachte. Also ich sagte, das ist wirklich, ich war mit meinem Kumpel da und der war in einem anderen Hotel untergebracht und da hatten wir keinen Bock drauf, sondern wir haben gesagt, komm, wir gehen in ein Hotelzimmer. wir sind befreundet seit 15 Jahren, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die Angst oder der Gedanke, dürfen wir das überhaupt? Kriegen wir da irgendwie, werden wir da weggesperrt? Dürfen
Gay
wir
Couple.
Zwei Männer in ein Hotelzimmer? Und natürlich darfst du in Dubai als zwei Männer in ein Hotelzimmer. Es ist überhaupt kein Problem, es ist überhaupt nicht auch nur im Ansatz Thema gewesen. Und wenn man dann die Leute da fragt, wie ist das mit Homosexualität? Überhaupt kein Ding. Gar nicht so, wie uns das oder wie ich es geglaubt habe. Und jetzt die Frage, warum habe ich das geglaubt? Ist das ein mediales Anerziehen von so einer, ich habe die Brotkrumen zurückverfolgt bis 9/11 eigentlich. 9/11 war so ein Moment, wo ich mit 10 Jahren das Gefühl hatte, oder mit 12 Jahren hatte ich Angst vor Muslime im Bus. Ja. Wenn ich mit dem Bus zur Schule gefahren bin und da saßen dann Leute mit Kopftuch und einer Tüte, dachte ich, da ist ganz bestimmt eine Bombe drin.
Ja, mediale Prägung.
Ja. So. Und hat sich das in so eine tief verwurzelte Islamophobie entwickelt? Also ich habe
ich musste jetzt kurz den Weg erstmal mitgehen im Kopf, weil eben waren wir noch bei Homophobie und dann warst du bei Islamismus und Terrorismus. Ich dachte, kurz, du hast jetzt die Terroristen im Flugzeug für schwul gehalten, weil die alle zusammen sind.
Ja, aber schön und gut, aber schon ganz schön schwul, wie die aussehen. Ne? Kommt ihr da oben auch nicht rein?
Sehe nur Männer in diesen Fliegern. Ja. Verdächtig. Natürlich.
Also es ist mein Streben nach Toleranz nicht ähnlich dogmatisch und ähnlich totalitär.
Ja, ich glaube, also es gibt ja dieses berühmte Karl Popper-Philosoph, ne, Toleranz nicht absurdum, sondern Susi, wie heißt es genau? Sag doch mal.
Das Toleranzparadoxon beschreibt das Dilemma, dass unbegrenzte Toleranz letztendlich zur Zerstörung der Toleranz führen kann, wenn sie auch jenen gewährt wird, die selbst intolerant sind. Wenn eine tolerante Gesellschaft intolerante Ansichten und Verhaltensweisen toleriert, riskiert sie, von diesen untergraben zu werden. Daher argumentieren einige, dass es notwendig sein kann, Intoleranz gegenüber Intoleranz zu zeigen, um eine tolerante Gesellschaft zu bewahren. Ne.
Genau, das Paradoxon der Toleranz, das heißt also, Toleranz funktioniert nur so lange, wie sie Dinge irgendwann nicht toleriert, die sie vernichten wollen. Also Toleranz gegenüber Intoleranz ist sozusagen nicht Toleranz, sondern Gleichgültigkeit. Und diese Gleichgültigkeit sorgt dann dafür, dass die Toleranz verschwinden wird. So.
Das Ende einer Beziehung ist eigentlich nur dann beendet, wenn eine Gleichgültigkeit hergestellt ist und nicht man einem Hass getränkt noch immer aktiv ist.
Stimmt, dann ist man eigentlich erst auseinander. Entkappelt ist man, wenn man sich gleichgültig ist. So.
Ja.
Obwohl man auch schon nicht mehr zusammen sein kann, wenn man sich nicht gleichgültig ist. Wichtige Erfahrung. So, aber man muss es ein bisschen auseinanderklamüsern, weil du machst jetzt so eine Dubai-Erfahrung, du fliegst da hin, du spielst da wahrscheinlich eine geile Show. Alles ist
Hammershow. Cool. Ja. Grüße an Anna-Maria Fercici, die Frau von Bushido war da. Ich mache auf der Bühne einen Gag über Bushido und natürlich ist sie da.
Wirklich?
Und sagte, ich werf gleich ein Glas und dann habe ich gesagt, warum? Und die so, ja, das ist die Frau. Und dann alles so, das ist die Frau von der. Und dann habe ich das direkt wieder aufgefangen und total Gags gemacht und dann haben wir uns über eine italienische, die hat 8 Kinder und danach ja noch viel über so Medien und was man so durchmacht und wie es einem geht gesprochen. Absolute Löwenmama. Also.
Guck mal, heute ist ganz schönes Ping-Pong, aber wir machen das jetzt mal, weil bei der habe ich auch erst verstanden, wie die tickt und funktioniert, als ich diese komische Amazon-Doku über die beiden gesehen habe.
Ja, habe ich noch nicht gesehen, aber man weiß viel darüber.
Ja, also wenn du dir das anguckst, da weißt du nach spätestens 2 Folgen, alles klar, sie ist seine Geheimwaffe. Also sie ist die das Ding sozusagen zusammenhält und sie ist am Ende, glaube ich auch, das darf man gar nicht so sagen, diejenige, die dafür gesorgt hat, dass er überhaupt noch durch die Gegend läuft und irgendwie mit seinem Leben klarkommt. So ist zumindest mein Eindruck. Also sie hat da schon ganz doll Einfluss auf den und aber einen guten. So ist zumindest mein Eindruck. Ja. Also du machst diese Erfahrung da Dubai und machst irgendwie einen 3-4 Tage Urlaubstrip. Das fühlt sich gut an. Du stellst nicht fest, dass Homosexuelle vom Hotel gehangen werden. Jetzt ist die Frage, ist Dubai deswegen tatsächlich so problemlos, wie du es wahrgenommen hast? Oder gibt es diese Probleme halt? Und vielleicht sind sie nur gut darin im Verstecken. Sind wir ja auch in Deutschland.
Ja, also genau, ich bin der Letzte, der jetzt sagt, hier, das ist ja alles Quatsch hier und Dubai ist super, dass da Probleme sind, dass da die Scharia in Teilen noch gelebt wird. Und vor allem, wenn man dann außerhalb guckt, das ist mir alles bewusst. Aber der Grad davon war mir nicht bewusst. Und ich dachte, es wäre viel engstirniger und mittelalterlicher und repressiver, als ich dachte. Und diese Erfahrung zu sagen, ich dachte, das war immer so und hatte diese Ressentiments gegen die Emirate und wie die da leben und gehe dann dahin und merke, es ist aber eigentlich in die andere. Das Thema Hijab ist ja auch so, dass mein westliches Bild eins ist von, die Männer prügeln die Frauen da rein und sagen, du verschleierst dich und ich entziehe dir alle deine Rechte. Dass es das gibt, zweifelsfrei. Dass es aber auch Frauen gibt, die sagen, ich mache das aus einer tiefen Überzeugung. Ich finde das super und das ist mein Glaube. Das fällt irgendwie immer hinten rüber. Ich habe auch gestern, das kommt jetzt so alles zusammen. Ich bin direkt nach dem Flieger, habe ich in Krefeld gespielt bei Nightwash und habe mir eine Bühne geteilt mit der...
Das Dubai des kleinen Mannes.
Ich würde sagen, das war ein Kulturschock. Alter, Krefeld im Vergleich zu generell NRW. Du kommst hier an und siehst dann diese grauen Plattenbauten und Deutschland wirkt wie ein dritte Weltland im Vergleich zu Dubai. Also es ist
Wahnsinn, ja, glaube ich.
Wirklich so. Und da war die Comedian Anissa Lutschif.
Ja.
Das ist eine, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, eine Berliner Comedian, die Anästhesistin ist und so ein bisschen über die Parallelen von Anästhesie und Berliner Nachtleben und das Ganze mit Hijab gekleidet vorträgt. Ist irgendwie cool, macht gerade Welle, geht gerade so viral und haben wir auch dann über die Hijab gesprochen und die Zwänge oder Nichtzwänge, die damit einhergehen und die Kommentare, die sie da auch bekommt. Und das ist ein interessantes Thema, also generell Glaube und wie wir Glaube wahrnehmen und wie strikt das in unserer Wahrnehmung ist, aber eigentlich nicht ist, das weicht in meinem Kopf eigentlich viel auf. Und deswegen kam ich zu dieser Frage, ob es überhaupt sich noch lohnt, emotional eine Meinung vorzutragen, wenn man eh nicht das ganze Bild hat.
Ja, ich glaube, es sind zwei Punkte. Also du hast absolut recht, dass man dazu neigt, also auch dieses Overperformen der eigenen Meinung, ja, die man irgendwie auch vielleicht nur aufgeschnappt hat und das so gar nicht komplett inhaltlich alles durchdrungen hat. Und dann überperformt man das, weil man halt eine bestimmte Aufmerksamkeit dafür bekommt, weil man weiß zumindest, dass diese Thematik gerade interessiert oder Leute polarisiert. Und das kann man eigentlich jeden Tag erleben, dass jemand, der so eine Halbahnung hat von irgendwas, oder anders ist es das Konzept von Basler Ballert. Ja, das ist eigentlich Marius Baslers Nachfußballkarriere besteht daraus, dass man so sagt, ja, der muss ja so ein bisschen Ahnung von Fußball haben und wenn er das alles sehr, sehr laut sagt, dann wird da schon was dran sein und außerdem macht das Spaß, dabei zuzugucken. Dann ist auch nicht mehr so ganz so wichtig, wie fachmännisch das ist, was der da raushaut. Und ich glaube, in uns allen ist eigentlich so ein kleiner Basler. Ne? Wir sind alle so, dass wir feststellen, ey, an der Stelle kriege ich jetzt Applaus, wenn ich das so sage und es fühlt sich auch gut an und die Leute haben auch irgendwie Spaß dran, dann sage ich das. Und dann vergisst man, glaube ich, auch relativ schnell, wie viel Fakt dahinter liegt oder wie viel Wahrheit damit verbunden ist, weil das dann so wie unsere sozialen Medien und so weiter funktionieren, auch nicht mehr entscheidend ist. Also es ist ja nicht mehr wichtig. So, das ist ja, da hatten wir ja schon mal drüber geredet, über die Idee zur Verbesserung der Welt, dass wenn man sozusagen an jede Meinung die Fakten noch ranklatschen würde, dann wäre das nur noch der halbe Spaß. Dann würden sich sozusagen direkt bestimmte Diskussionen erübrigen, bestimmte Argumentationen würden nicht mehr stattfinden, bestimmte Diskurse müssten gar nicht gemacht werden, weil sowieso an der Meinung dranhängt, das sind übrigens die drei belegbaren Fakten zu dieser Aussage und das sind die drei belegbaren Gegenäußerungen zu dieser Aussage. Da bewegen wir uns natürlich in diesem Ding und ich glaube tatsächlich auch, ich war noch nie in Dubai, ich glaube tatsächlich auch, dass das alles gut verkleidet ist, weil da halt wahnsinnig viel Geld ist. So, und solange Geld halt sozusagen so einen übergeordneten, über Religion, über Ideologie steht, ne? Also als eigene Geschichte. Egal was du glaubst, wer du bist, wer du kommst, solange du reich bist, bist du willkommen.
Das ist ja, es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass das im Westen nicht so ist.
Nein,
also,
das meine ich nicht, genau.
Ich finde, eine Stadt wie New York ist genauso konsumorientiert, ist genauso kapitalistisch und Dubai ist jetzt nicht ist jetzt nicht ein weltoffenes, tolerantes Bilderbuchbeispiel für eine gesunde Gesellschaft. Aber mein Bild hat sich zumindest ein bisschen bewegt. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Ich möchte jetzt nicht Werbung dafür machen, aber sondern eher Werbung dafür machen, dass man sich selber hinterfragt und nicht alles glaubt, was man denkt.
Ja. Ja, der klassische Satz.
Ja.
Und was das Kopftuch angeht, das ist natürlich, also jetzt führen zwei weiße Dudes eine Kopftuchdiskussion, da weiß ich schon wieder, was im Internet los ist.
Ja, voll.
So, ich glaube, also wenn man das runterbricht, und das gibt es ja in anderen Bereichen auch, es gibt sozusagen eine individuelle Freiheit, die man treffen kann, und die trifft man aber eigentlich nie losgelöst von gesellschaftlichen Umständen. Das heißt, natürlich gibt es Frauen, die entscheiden, ich trage ein Kopftuch für mich, weil ich davon überzeugt bin, weil ich so aufgewachsen bin, weil das meine Religion ist, mein Glaube ist. Das Problem beginnt ja erst, wo diese Frauen dann sozusagen verneinen oder dieses Mindset verneint, dass es da ein Problem gibt bei anderen. Also dass das nicht alle freiwillig machen, dass das eben nicht jedes Mal eine individuelle persönliche Entscheidung ist, sondern dass es eben ganz, ganz viele gibt, die diese Entscheidungsfrage gar nicht haben und wo diese ganze Hijab-Nummer natürlich am Ende einfach eine Form von Markierung als Besitz ist. So. Und ich habe, das hat mir meine ehemalige Podcast-Partnerin mal erklärt, die generelle Kopftuch-Idee ist ja gar keine, die im Koran so stattfindet. So, das ist ja dann sozusagen in einer radikalen Auslegung irgendwann dazugekommen. Also da spricht man von genereller, du sollst dich bedeckt halten und bla bla bla. Es geht nicht darum, dass die Frauen sozusagen komplett in Verhüllung sind. Und diese Komplettverhüllung, die kenne ich in Deutschland nur, wenn jemand seinen Porsche abdeckt in der Tiefgarage. Und das ist aber auch das richtige Bild, weil das ist genauso Besitz. Ja, so. Ja. Und ich glaube, an der Stelle wird es halt problematisch. Aber ich kenne, wie du richtig sagst, ist gerade in Berlin habe ich oft Kontakt gehabt mit Frauen, die da sich völlig emanzipiert zu entschieden haben, das zu tragen.
Ja, exakt.
So.
Ja.
Und da kann man natürlich drüber streiten, weil man natürlich sagen könnte, ja, aber ihr ignoriert, dass es das sozusagen mit Gewalt und autoritärer Herrschaftsform gibt. Und das Argument von denen, ist nicht mein Argument, aber ich sage es trotzdem mal, weil ja keine hier ist, ist immer, nee, wir wollen die Stigmatisierung des Kopftuchs damit aufheben. Wenn ich beweise, dass das sozusagen freiwillig geschieht, dann nehme ich der Sache die Macht. So, das ist ganz oft die Idee dahinter.
Das ist auch der Grund, warum ich mir ein Ahornblatt auf dem Arsch tätowiert habe, weil meine Eltern immer gesagt haben, nur Assis sind tätowiert und wenn du dich tätowierst, ist das Schlimmste der Welt. Und ich konnte diesen Dämon quasi, dieses große Dämon, was so installiert wurde in mir, dem konnte ich komplett die Greifzähne nehmen, indem ich sagte, jetzt tätowiere ich mir einfach irgendeinen Quatsch auf den Arsch und das Leben geht trotzdem weiter. Ne? Also man kann den Ballon auch so zum Platzen bringen. Ich habe da mit Freunden mal drüber gesprochen und eine sehr woke Freundin von mir hat bezüglich Kopftuch auch mal gesagt, boah, wenn ich da leben würde, ich würde mir das sofort vom Kopf reißen und ich bin frei und so. Und dann haben wir darüber gesprochen, gibt's eigentlich in unserer Gesellschaft unsichtbare Kopftücher, die wir auch unfreiwillig tragen müssen, die uns auch prägen und so, dass jetzt weiß gar nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber sowas wie Weihnachten löst einen unfassbaren Stress aus bei Menschen. Das ist die Feier zur Geburt Jesu Christi, also ein christliches Hochamt. Und das führt zu unglaublichem Stress. Habe ich einen Partner? Warum bin ich alleine? Ich muss die Geschenke kaufen. Ich muss hier kapitalistisch handeln. Ich muss die Familie wieder. Also das sind ja auch Zwänge und Drucksituationen, die wir unfreiwillig reinmanövriert werden. Oder gesellschaftlich rein.
Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, dass das eigentlich gibt es das in allen Gesellschaften, dass du irgendeine Form von gesellschaftlichem Druck ausgesetzt bist. Der Unterschied ist natürlich am Ende die Repressivität. Also die Folge von nicht beachten. Das ist jetzt sozusagen, also niemand kriegt 100 Peitschenhiebe in Deutschland, wenn er nicht Weihnachten feiert. Ne? Und die Form der Struktur der Strafe dafür, wenn man sozusagen irgendeiner gesellschaftlichen Norm nicht folgt, darüber definiert sich eigentlich am Ende die Freiheit des Einzelnen. Also zu sagen, ich finde Weihnachten doof, ist sozusagen keine Gefahr. Ne? Das kannst du machen. Gleichzeitig hast du recht, dass es sein kann, dass du sozusagen zu bestimmten Leuten in der Gesellschaft ein Problem bekommst, weil die sagen, was ist mit dem? Warum feiert er kein Weihnachten? Den mögen wir nicht, bla. So, also so eine Form von Ausschluss kann stattfinden. Was es eben nicht gibt, ist eine Form von staatlicher Weihnachtspolizei, die los...
die im Nordpol.
Ja, genau. Die loszieht.
So Elfen.
Genau. Ja. Die loszieht und alle, die Weihnachten hassen, eine Nordmann-Tanne nagelt. So. Also einfach, weißt du? Und da fällt sozusagen das Kind in den Brunnen und da wird es halt wichtig, dass man eben den Unterschied sieht. Aber was du halt erlebt hast, ist ja eigentlich, und das ist ja das Spannende daran, dass das Leben in autoritären Systemen nicht automatisch grau, dunkel, schlecht sein muss.
Exakt. Na? Genau, das ist die, also die Akzeptanz und die Anerkennung deren Systems, dass man sagt, okay, hier ist das einfach so, bei uns ist das so. Wir waren vor x Jahren aber auch an einem Punkt, also ich meine vor, das kann Susi jetzt mal genauer definieren, während hier im Mittelalter herrschte, gab es zeitgleich den arabischen Frühling. Ist das richtig?
Naja, passt. Susi.
Im Mittelalter war Europa geprägt von Feudalismus und kirchlicher Dominanz, was zu langsamen wissenschaftlichen Fortschritten führte. Gleichzeitig erlebten die arabischen Länder eine wissenschaftliche Blütezeit, in der Gelehrte bedeutende Beiträge in Mathematik, Astronomie, Medizin und anderen Feldern leisteten. Sie bewahrten und erweiterten das antike Wissen, was später die Renaissance in Europa beeinflusste.
Naja, Susi kann das auch mal aufdröseln. Wann haben wir hier Hexen verbrannt und in der arabischen Kultur wurde quasi schon gerechnet und offen, tolerant gelebt?
Was das angeht, gibt es tatsächlich ein paar ganz spannende Entwicklungen. Auch diese ganze, also da sind wir sozusagen bei diesem Homophobie-Thema. Wenn man sich die Geschichte des Islam und so weiter anguckt, dann ist das Thema Homosexualität am Anfang überhaupt gar nicht so problematisch belastet und aufgeladen. Was die Homophobie in die muslimische Welt gebracht hat, war der Kontakt zu Europa, weil Europa zu diesem Zeitpunkt extrem homophob war. Und für die persische Sicht war Europa aber kulturell spannend und interessant. Also haben sie sozusagen Sichtweisen Europas aus der katholischen Kirche, ja, aus Schwulenfeindlichkeit übernommen. Und das hat sich dann wiederum in der Radikalisierung des Islams verstärkt. So, und da kommt es eigentlich, das ist wirklich, wenn man sich das anguckt.
Also willst du sagen, die Homophobie in der arabischen Kultur ist eigentlich eine kulturelle Aneignung der europäischen Kultur.
Wenn man es hart formulieren möchte, ist das so, ja? Ja, es ist so. Also ich bin jetzt kein Islamwissenschaftler, so das ist sozusagen mein Grunderwerb an Islamwissen, was ich über tatsächlich Leute, die sich damit auskennen, gemacht habe. Aber diese Vermischung führt natürlich immer dazu, dass bestimmte Kultursachen übernommen werden und so weiter. Und das war damals tatsächlich mit der Schwulenfeindlichkeit ist das so, ja, ist so eine Wanderbewegung von westlicher Kultur in persische Kultur, islamische Kultur gewesen.
Ich habe mich da auch sehr angelegt mit jemandem, der sagt jetzt, it's not natural, wo ich gesagt habe, Alter, ihr habt einen fucking Eisbär in the Mall gesperrt. So, ich komme hier nicht mit fucking natural. Und dann sind jetzt vor allem die, das ist jetzt rein anekdotisch und spiegelt nur eine totale Gefühlslage da. Aber dann ist man auch offen für diese Art von Diskurs und also ich meine, im Koran steht auch, dass man keinen Alkohol trinken darf und da wird Party gemacht und gesoffen und es gibt auch Prostitution in Dubai. Das ist das. Das ist alles da und das ist alles verfügbar. Und so groß unterschiedlich wie jetzt eine westliche Großstadt ist das auch nicht. Das ist eine kapitalistisch getriebene, das ist der Treibstoff in diesem Ding und es liegt halt dieser Kultur. Aber das ist bei uns ja auch, also die zweitgrößte noch Partei in Deutschland hat ja auch das C im Namen, Christliche Demokratische Union. Da ist ja auch, da wird ja mit Christus in dem Parteinamen geworben. Und in der Bibel stehen jetzt auch nicht die geilsten Dinger drin. Ne? Also da kannst du auch jemanden mit Steinen töten, wenn der dir was aus dem Vorgarten klaut. Mhm. Und wir haben das in unseren Parteinamen drin. Also ja, dass so die Stirn runzeln und das ist alles so verteufeln, was da drüben passiert, finde ich, aufgefallen ist mir das auch bei der WM in Katar, wo ich irgendwann mal das Gefühl hatte, ab wann ist dieses nicht akzeptieren anderer Werte ab. Wann ist das eigentlich Rassismus? Ja. Wann überqueren wir diese Schwelle, wo wir sagen, ey, scheiß auf die Wichser, die sind so tolle. Also ich habe fast das Gefühl, Deutschland ist kurz davor, den ersten Weltfrieden vor den Zaun zu bringen. Wollt ihr den totalen Weltfrieden? Ihr seht das jetzt so wie wir oder wir ballern euch ab.
Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn man so eine aufgeblasene Moral vor sich herträgt, die man quasi eigentlich zu keinem Zeitpunkt selber erfüllen kann, ne, diese Vorstellung. Ja. Und die irgendwo hinträgt, um denen eigentlich nur zu sagen und eigentlich auch nur nach Hause zu senden, guck mal, bei uns ist es viel, viel geiler und viel, viel besser als hier. Und da könnt ihr auch irgendwann hinkommen, wenn ihr euch Mühe gebt. So, das ist der Unterton, der mitschwebt. Und deswegen haben die damit auch so ein Thema und sagen, ey, das ist ungeil, was ihr da macht. Weil natürlich, wenn man sozusagen on the long run guckt, dann ist Dubai jetzt ein besserer Staat und besseres Land, als es vor 50 Jahren war. Ja? Den Chinesen geht es jetzt besser als vor 30 Jahren. Und wir tun manchmal so, als wäre all diese Sachen, die hier auch erkämpft wurden, eben von marginalisierten Gruppen, als wären die schon immer da gewesen oder wär das immer schon selbstverständlich gewesen, dass Frauen, Männer gleichberechtigt sind und so weiter. Alter, Wahlrecht Schweiz 1971 für Frauen.
Ja, ja, voll. Also weißt wir das ist wir lernen alle irgendwie zeitgleich jonglieren und wir haben das jetzt, wenn man die Weltgeschichte nimmt, 20 Minuten vorher gelernt.
Ja.
Schneller gelernt und sagen jetzt allen, wie es geht.
Ja.
Und sagen, wie könnt ihr das denn noch nicht können? Also
wieso, jongliert ihr nur zwei Bälle? Wir haben hier schon drei. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Und da müssen wir tatsächlich, ich glaube, da müssen wir tatsächlich wieder weg. So, ich glaube aber, dass das tatsächlich erkannt ist und durch ist. Also spätestens als Frau Faeser da mit der Binde um Arm oben saß, hat wirklich jeder gemerkt, wir machen uns lächerlich mit so einer Nummer und es bewirkt auch gar nichts, weil das viel zu offensichtlich ist, dass es überhaupt nicht darum geht, wie die Zustände vor Ort sind, sondern es nur darum geht, nach Hause zu senden, guck mal, hier ist meine Haltung und wir sind die Guten und das ist so viel besser bei uns als hier. Also das ist so eine Geschichte, das ist genau wie dieses, wenn als Frau Baerbock da nach China geflogen ist, den chinesischen Außenminister getroffen hat und dann erstmal im Prinzip die ersten 10 Minuten von ihrer Rede waren eigentlich nur Senden nach Hause. Ja, da ging es nur darum zu sagen, aber hier Menschenrechte und so übrigens, da müssen wir. Und die Chinesen wissen das, die hören sich das dann an, lassen das da machen und sagen, klar, das ist ihr Thema, das macht sie eigentlich für Innenpolitik und nicht, um mit uns zu verhandeln. Und danach geht es eigentlich erst um die Sachen, die interessieren. So, weil natürlich kann man sagen, ja, in China sind die Menschenrechte nicht toll und da gibt es Probleme mit Menschenrechten und so weiter. Aber es ist natürlich auch ein Menschenrecht, nicht in Armut zu leben. Und in China sind in den letzten 30 Jahren fast 1 Milliarde Menschen aus Armut aufgestiegen. So, dass sie nicht so frei leben wie wir hier, ist richtig. Dass es denen besser geht als vor 30 Jahren, ist aber auch richtig. Und ich finde, das darf man halt einfach nicht vergessen. Das ist halt alles oft nicht in der Betrachtung drin, weil man halt so schnell dabei ist, irgendwie zu judgen und zu sagen, das müssen die Bösen sein, weil das ist die Kultur, die uns unterlegen ist.
Ja, aber die Bewertung ist dann das Problem. Statt anzuerkennen, dass bei 194 Ländern auf der Welt, und das weiß ich nur wegen des Mark Foster Songs, dass da anders gelebt wird?
Ja.
Also ist das wirklich so und dass wir vielleicht in Sachen Toleranz und offenem Denken und Meinungskorridor weiter aufgestellt sind als andere, aber auch, dass das geschichtliche Gründe hat, weil es vor nicht allzu langer Zeit eben genau nicht so war und wir gesagt haben, wir müssen hier Dinge umstellen.
Ja, ja.
Und aber jetzt zu erwarten, dass alle das genauso machen, was ist denn das für eine Hybris? Das ist ja das
richtig,
ist ja,
Hybris ist das, genau. Weil das Spannende ist ja, wenn sich sozusagen der Europäer mit dem Araber und dem Chinesen zusammensitzt, dann hat jeder genauso eine gleich lange Liste an Vorurteilen und Nachteilen des anderen Konzepts, das er dir präsentieren kann. Und ist aus seiner Sicht jeweils überzeugend. Und deswegen ist das, glaube ich, der falsche Ansatz zu sagen, guck mal, wir sind die moralische Instanz und sagen euch, wie es besser geht. So. Und das machen wir übrigens auch nur, weil wir noch die größte Militärmacht der Welt an unserer Seite haben und wissen, dass ihr uns nichts könnt. So, deswegen müssen wir auch
sonst kommt mein Bruder.
Genau, wir müssen uns auch selber nicht prügeln, weil wir haben einen, der das für uns erledigt. So, das ist ja tatsächlich auch so ein europäisches Ding. Die Europäer sehen das als, haben das als so eine Selbstverständlichkeit entwickelt in den letzten 30, 40, 50 Jahren eigentlich erst. Dass so ein reiches Land wie Deutschland einfach davon ausgeht, ey, Militärausgaben, scheiß doch drauf, wir haben die Amerikaner, wir haben die NATO, wir hängen da drin, da geben wir unsere, wenn wir Glück haben, 2%. Und das muss reichen. Aber es gibt ja auf dem Level kein anderes Land der Welt, das so wenig im Prinzip in seine Verteidigungsstrukturen finanziert, wie Deutschland. Da findest du nichts. So, die anderen wissen alle, alles klar, wenn du reich bist und viel Handel betreibst, dann gibt es auch viele Länder, die das scheiße finden und bist für viele auch Konkurrenz. Also gucken wir mal, dass wir militärisch auch so aufgestellt sind, dass alle wissen, alles klar, mit dem machen wir keinen Stress.
Ja, das sind natürlich so die Makro-Zusammenhänge dann dieser Glaubensfrage. Und ich finde, dass das Mikro fast schon, das Anekdotische fast schon spannender, ne? Also wenn ich da in Dubai durch einen Wasserpark laufe, der unglaublich ist, by the way. Also da glaube ich meiner Meinung, das Ding ist wirklich unfassbar. Generell wirkt die Stadt, als hätte so ein Zehnjähriger mit allem Geld der Welt das Design dürfen. So Wasserparks in der Wüste, Eisbären, die in der Mall rumlaufen. Aber du siehst dann wirklich ein Auflaufen und eine Gleichzeitigkeit an Glauben und Religion, also wenn da Muslime in einem Burkini neben weißen, verbrannten Europäern, neben so diese Sikh-Religion, kennst du die?
Ja, Inder.
Die auch die Haare nicht zeigen dürfen, die wirklich im Pool dann so eine Art Kopfbedeckung haben, und das, du guckst dir das an und es wirkt so ein bisschen wie in so einem Science-Fiction-Film.
Ich wollte gerade
Star
Wars,
durch so eine, wo du sagst so, das sind die von dem Planeten sowieso, das sind die von der Glaubensrichtung. Und das ist doch eigentlich total spannend, sich das anzugucken und die wirkliche Diversität und nicht die deutsche Nationalmannschaft hat zwei Schwarze, deswegen sind wir divers Diskussion, sondern wirkliche Abbilden von Glaubensrichtungen, von Meinungen, die zeitgleich irgendwie eine Rutsche runterrutschen, das ist doch eigentlich viel, viel spannender und viel, viel weltoffener als das, was wir hier so predigen. Und das hat meine Augen echt geöffnet, und das fand ich auch fast schon rührend, ne? Wie das alles auch bei all dem Problem und bei all dem Dogma und bei all dem Regressiven, was da auch mitgelebt wird in Meinungsverschiedenheiten, dass das aber auch zeitgleich funktionieren kann, ist irgendwie toll.
Mhm. Ja, also es war auf alle Fälle wohl ein spannender Trip für dich.
Ja, war echt echt cool und hat mich da wirklich auch hinterfragen lassen, was ich denn so glaube und warum ich Dinge glaube, und hab die Brotkrumen wirklich da zurück zu 9/11 führen können, wo ich als Zehnjähriger da im Bus saß und sag, scheiße, alle mit dem Kopftuch wollen mir die Fresse wegbomben.
Ja.
Und dann kommen so Serien wie 24, die dann auch fast schon republikanisch finanziert werden, wo Kiefer Sutherland Staffel für Staffel von Hollywood-Drehbuchautoren immer gegen den Islam kämpft. Und man sich denkt, wow, ist unser Streben nach Toleranz, wann ist dieses Streben nach Toleranz eigentlich Rassismus? Ab wann übertreten wir die Schwelle von, wir akzeptieren nicht so, wie ihr seid, und ihr seid einfach, ihr denkt einfach anders als wir?
Ja, also Toleranz, die mit Gewalt durchgesetzt wird, ist wahrscheinlich dann schnell dicht dran am Rassismus. Also das Problem, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, die Problematik befindet sich dann sozusagen in der Repressivität und ab welchem Punkt man irgendwas nicht mehr tolerieren darf oder kann, weil es im Prinzip verhindert, dass Menschen tolerant leben können. So. Und ja, die Erfahrung der autoritären Systeme hat sich natürlich in den letzten 30, 40 Jahren ja auch extrem verändert. Also wir haben ja gerade im Westen immer alle gedacht, Freiheit und Demokratie und das alles, das ist natürlich gekoppelt an diesem Erfolg des Kapitalismus. Und dann stellen wir aber fest, dem Kapitalismus ist eigentlich scheißegal, ob du in Freiheit lebst oder in Demokratie lebst. Der Kapitalismus funktioniert auch in China und jetzt auch bei den Indern und so weiter. Das ist offensichtlich keine Frage von Freiheit und Demokratie. Nur die Erkenntnis am Ende ist, also für mich, tatsächlich schafft es der Kapitalismus immer irgendwie im Vorbeigehen quasi, ohne dass es das Ziel ist, dadurch, dass das Geld die übergeordnete gemeinschaftliche Haltung ist oder Währung wortwörtlich ist, dass es den Indern und den Chinesen am Ende in der Masse besser geht. Also so rein vom Leben, von raus aus der Armut und so weiter, dass das ist, was der Kapitalismus immer macht. So. Und diese Verschiebung, die dabei stattfindet, in sozusagen auf so eine Grundbasis von Lebensstandard, die muss man erstmal anerkennen. So, und das ist, das hat überall stattgefunden, wo kapitalistische Systeme auf einmal durch die Decke gegangen sind, dass es sozusagen den Grundstandard, Lebensstandard angehoben hat. Und es gibt halt irgendwann diesen Moment, so wie in Deutschland aktuell, wo sozusagen diese Schere auseinandergeht zwischen Menschen, die sehr viel Geld haben und die wenig Geld haben in diesem System. Die sind ja auf einem Weltstandard gesehen immer noch nicht arm, aber sie sind in diesem Mikrokosmos auf einmal nicht mehr privilegiert.
Ja, und die Gefahr ist das, dass man Sachen halt als gegeben hinnimmt und sagt, ja, mir ging's immer gut und deswegen wird's mir auch immer gut gehen. Und also die Menschen in Dubai, die mit denen ich da unterwegs war, die haben auch eine ganz klare Erklärung dafür, warum wir die so scheiße finden. Weil du stößt ja direkt auf Kritik, wenn du sagst, was in Dubai? Sagen wir, oh, Dubai. Ja, ja. Und die sagen, das ist ganz klar Neid. Ne? Also guck dich um. Es ist sauber, es ist, hier funktioniert alles, hier sind alle reich und bei euch sieht's aus wie Scheiße. Und wenn du hier dann, ich liebe Köln, aber wenn du dann davon mit dem Zug ankommst und sagst, Alter, hier schreien mich einfach graue Wolken, so Plattenbauten an.
Ja.
Das hast du da einfach nicht und das ist jetzt deren. Mir ist eine Sache auch im Flieger passiert, die ich auch spannend fand bezüglich dieses Themas, ob man seiner eigenen Meinung glauben sollte. Ich bin eingestiegen und hatte einen Sitz am Notausgang und der ist ja, hat ja immer so ein bisschen mehr Beinfreiheit und da saß eine Frau mit ihrem kleinen Kind und das Kind hat geweint, ne? Und ich bin so hin und meine so, Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz. Ist alles okay? Kann ich irgendwie, ja, nee, das ist mein Platz. So, nee, das 12B, kann ich mal Ihr Ticket sehen? Ja, nee. Und dann hat sie ihr Ticket gezeigt und sie saß in 12E, also in der anderen Reihe und das Kind in 28B, aber dieses Kind hat geweint. Jetzt dürfen Kinder nicht am Notausgang sitzen, da dürfen nur Erwachsene sitzen. Ich habe gesagt, ja, das Kind darf hier nicht, ich weiß, ich will euch jetzt nicht auseinander, aber hier kann der Steward und hat der Steward die quasi und dann habe ich mich in die Reihe gesetzt und es wurde dann irgendwie gedribbelt, dass sie dann doch nebeneinander sitzen durften und der Steward guckt auf ihre Karte und sagt, ja, sie sind ja doch 28E und die guckt zu mir und sagt, ja, siehste. Und vervollständigt jetzt in ihrem Kopf, der Typ ist so ein Wichser, dass er mich mit meinem weinenden Kind auseinandersetzen möchte. Und diese Geschichte wird für immer in ihrem Leben standhalten. Also ihre Meinung zu mir wird immer sein, und ich natürlich nicht, aber ich weiß einfach, ein Kind darf da nicht sitzen. Ich würde mich ja sofort woanders hinsetzen, aber das Kind wird hier nicht sitzen bleiben dürfen. Und das ist ja auch so faszinierend, ne? Dass die für immer in ihrem Kopf hat, dieser weiße Spacko.
Na Moment, das weiß ich.
Wollte mich von meinem weißen Kind trennen.
Weil das der einzige Kontakt ist. Wenn ihr euch jetzt in Köln in der Innenstadt nochmal auf dem Eis treffen würdet, dann könntest du ihre Meinung ändern.
Ja, das ist ein großes Wenn.
Und ein großes Eis.
Ja, das ist ein sehr großes Eis. Ja, aber die, was ich damit sagen möchte, so die völlige Subjektivität von Meinung und ja, der ist, oder wie oft man über jemanden gehört, ich weiß noch, als mir irgendjemand gesagt hat, du, der Olli Pocher ist ein riesen Arschloch, der kam hier mal rein, der war am Telefon. Okay. Das ist aber jetzt sehr wenig, um so ein Bild komplett auszumalen.
Und du sagst es, das ist ja das Mindset, da ist das Bild ja eigentlich schon fertig und dann kommt irgendein Puzzleteil, das das im Prinzip einfach nur noch bestätigt und dann ist es fertig. Ja. Und dann sagt man, ja klar, Olli Pocher ist ein Arschloch, weil der hat telefoniert, als er hier reingekommen ist. Ja,
und so. Dann wird das aber Wahrheit, ne? Und dann, beziehungsweise dann wird daraus Glaube und eine Haltung und irgendwann eine Überzeugung und dann daraus irgendwann mal eine Tat. Deswegen, und wenn wir das doch alles wissen, wir wissen doch, dass unsere, wir haben auch mal was im Urlaub erlebt, wo mir jemand Natural Wine, kennst du natürlichen Wein, so trüben Wein, der irgendwie biologisch besser angebaut wird, der ist so ein bisschen trüb, der, okay. Der hat dann so eine orangene Färbung, ist ein bisschen ein Hipster-Ding, ne? Natural Wine ist jetzt so ein bisschen das Ding und super cooler Kellner, geiles Restaurant, der quatscht mich da so rein und sagt, ja hier mega, probier das mal und dann habe ich das so probiert, weil ich das auch noch nie und wollte das gut finden und habe dann so, ey mega, wir kaufen direkt die Flasche und trinkt das und dann nimmt meine Freundin einen Sip und sagt, das schmeckt dir? Ja, das ist doch voll geil. Ich sag, das ist Weißwein und sauer. Du hast sauren Weißwein. Das ist überhaupt nicht deine Geschmackspalette. Und ich sag, ja, stimmt eigentlich. Aber ich habe mich von dem ganzen Drumrum verfärben lassen und so anstecken lassen, dass ich meinem eigenen Geschmack verraten habe.
Ja.
Und das sagt doch, wenn wir das doch wissen, wenn wir wissen, dass unser Rudelverhalten, unsere Prägung, unsere, die äußerlichen Einflüsse, unsere Meinungen und Haltungen so verfärben können, dann müsste, wie, A, wie entsteht dann Dogma?
Ja.
Und B, warum ist es uns so schwer, warum wird es uns so schwer gemacht, uns zu entschuldigen, uns zu revidieren, zu sagen, ah, da lag ich falsch, ja, wisst ihr, wie es, da habe ich mich mitreißen lassen. Wir wissen doch, dass das so ist. Und das fand ich auch ein faszinierendes Ding, dass man so mit seiner Meinung, die man irgendwie augenblicklich gestellt hat, so verheiratet auf ewig sein muss.
Ja, das ist eine schöne Erfahrung, das ist ein schönes Beispiel, weil auch das Korrektiv in dem Beispiel so passend ist, nämlich eine Vertrauensperson, die eine Form von emotionaler Nähe zu dir hat. Die kann sozusagen sagen, Luke, das ist doch gar nicht dein Geschmack. Also ich kenne dich so lange und ich weiß. Und das ist, glaube ich, da fällt sozusagen der Hund ins Wasser, weil das geht so ein bisschen flöten. Dadurch, dass wir alle so isoliert in irgendwelchen Blasen unterwegs sind, stehen wir eigentlich alle jeden Tag in diesen manipulativen Weinladen und kaufen den Wein, der uns gar nicht schmeckt. Weil das,
ja, Mann.
Ne? Weil das Korrektiv an emotionaler Nähe und Vertrauenspersonen nicht vorhanden ist oder kleiner geworden ist und weniger stattfindet. So, das ist ja immer wie auch die berühmte gespaltene Gesellschaft. Und die Antwort darauf lautet natürlich, gespaltene Gesellschaft bringt man in Gesellschaft zusammen. Leute müssen wieder echte Dinge miteinander tun. Man muss miteinander kommunizieren. So.
Das ist ein Zitat aus deinem aktuell auf Tour sich.
Das ist ein Zitat aus meinem aktuellen Programm. Kommt ihr klar, dass aktuell unterwegs ist ein, weiß gar nicht, wo ich bin, als nächstes irgendwo in Fulda, glaube ich.
Sehr aber gut. Da muss ich auch sagen, da, genau wegen dieser Rudelbildung und wir kaufen alle den Wein, der uns eigentlich gar nicht schmeckt, da muss man dann auch so, ich denke da direkt an so aktivistisch geprägte Comedy-Shows. Ich habe mal mit einem Mitarbeiter einer aktivistisch geprägten Comedy-Show gesprochen, der auch sagte, weißt du, es gibt so ein fast unausgesprochenes Bund an Männern, die immer als Gag, also, immer als Hammer drauf, so die Christian Lindners, die Richard David Precht, da kann man einfach immer drauf, das ist eine unausgesprochene Vereinbarung und das ist ja ein enger Meinungskorridor. Und den du dafür nutzt, öffentlich zu denunzieren und mit einer moralischen Überhöhung begründest, die komplett eingebildet ist.
Ja.
Das ist doch viel totalitärer als das, was du eigentlich prägst. Du prägst Offenheit und Toleranz, hast aber einen Meinungskorridor, der so eng ist, wo du sagst, so, wenn du den triffst, dann wird das schon immer richtig sein. Jetzt kann man sagen, das ist Comedy, es ist scheißegal.
Nee, eben nicht.
Aber da eben fangen nicht. Doch diese Strömungen an.
Weil das ist sozusagen, wo du sozusagen mich jetzt triggerst. Weil das ist daran mein ganzes Problem. Ich habe da, jeder soll sozusagen seine Position und Haltung haben, wie er lustig ist. Mein Hauptproblem daran ist, dass diese Shows, dass das im Prinzip, das ist so eine Art eigentlich Entertainment Dubai. Das ist genau dasselbe, yes. zu sagen, hier ist witzig, aber eigentlich geht es um Meinung. Also es heißt Comedy Show, aber es ist eigentlich eine Meinungsshow. Und wenn es eine Meinungsshow ist, dann schreib fucking Meinungsshow drauf. Dann macht mir das sozusagen klar, dass das hier nicht darum geht, dass wir alle lachen und dass das unbedingt witzig ist. Dann ist es vielleicht aus Versehen mal lustig, aber sag mir, es ist eine Meinungsshow, dann weiß ich, alles klar, es geht darum, dass du sagst, was du denkst und jetzt sollen möglichst viele das teilen. Punkt. Okay, geschenkt. Aber indem man sagt, ey, wir machen hier eine witzige Show, die aus irgendeiner neutralen Position, einer fiktiv neutralen Position, irgendwas einordnet für alle, ja, und dahinter ist eigentlich nur eine verkleidete Meinung, das finde ich wirklich problematisch, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Thema.
Ist das problematisch? Oder ist das Faulheit? Also ich kenne ja auch Comedy-Redaktionen und da sitzt man da und sagt, okay, wir haben jetzt hier jemanden, der fett ist, Rainer Kallmund. Wir haben jemanden, der Säufer
ist.
Ist
gar nicht mehr. Kalli ist doch gar nicht mehr
Jenny
fett.
Elvers. Ja, aber das sind so Abkürzungen, die du einfach nimmst.
Stimmt.
Die gleiche Redaktion sitzt ja dann da zusammen und sagt, wir brauchen jemanden, der sich für klug hält, aber ein absoluter Vollidiot ist, der dümmer ist als alle anderen. Richard David Precht, ja super, zack, hier, Pointe, Feierabend. Also ist das problematisches
Arbeiten
oder ist es Faulheit?
Also es gibt ja zwei Varianten. Ne? Man könnte natürlich sagen, das ist, wie du richtig sagst, Faulheit, wenn man sagt, diese Bilder sind so einfach, wir wissen, was im Mainstream kursiert, wir benutzen die einfach und hinterfragen das auch nicht und stellen da auch gar keinen kritischen Zusammenhang her. Das andere wäre, wir wissen, dass unser Publikum so denkt und bespielen das deswegen.
Ja, es ist einfach preaching to the converted.
Genau, ne? So. Und ich befürchte ein bisschen, dass es eigentlich Zweiteres ist. So. Und das erklärt dann eben auch, warum diese Shows so funktionieren, wie sie sind und machen, was sie machen. So. Ich verurteile das auch nicht pauschal oder so. Ich finde, natürlich ist es wichtig, dass man zu bestimmten Punkten dann eine erkennbare Haltung dann hat und das macht und so weiter. Aber wenn du mir sagst, das ist eine Unterhaltungsshow, dann ist da zwar Haltung mit drinne, aber es sollte halt irgendwie schon auch witzig sein. Und wenn das aber am witzig sein eigentlich scheitert und das Witzigsein am Ende nur Verkleidung ist dafür, dass du sagst, was du denkst oder angreifst, von wem du denkst, der sollte angegriffen werden, dann ist es so eine Form von Unehrlichkeit, die mich, das stört mich einfach. Da finde ich
das. Ist das eine Unterhaltungshijab, die wir metaphorisch tragen und die uns aufgezwungen wird? Von denen da oben?
Nein, von denen da unten.
Die haben damit nichts zu tun.
Nee. Also das ist, was ich so ein bisschen beobachte. Das ist auch der Grund, warum sich das dann also andersrum so gegenbewegt in sozusagen in Formaten oder in auf Plattformen wie YouTube und so weiter, warum dann
die Arschbombe, ne?
Genau, warum dann bestimmte Inhalte so gut funktionieren, ja. Warum es dann auf einmal irgendwelche Inkel-Comedy-Geschichten gibt und so weiter. Das kommt alles eben dadurch, dass einer sagt, ich habe das Gefühl, das ist ungleich verteilt, ich muss hier ein Gegengewicht schaffen und das muss jetzt irgendwie besonders krass, böse, gemein, fies sein, weil die sind so auf Gutmensch, jetzt muss einer dagegen halten. So, das eine bedingt das andere, das ist das Pendel, was dann hin und her schwenkt. So. Aber beides ist am Ende eigentlich unnötig für eine freiheitliche Gesellschaft, die irgendwie versucht, miteinander klarzukommen.
Aber das sind ja Menschen, die ihre Meinung, und da wären wir bei dem Thema, total glauben. Die sitzen alle dann in einem Raum, die glauben das komplett, die wissen das, die glauben das nicht, die wissen, dass das so ist. Mhm. Und dann wird das einfach, damit so gegenseitig bestätigt man sich dann seine Absichten und dann wird das, wird darauf gesurft. Und ich finde es viel spannender zu sagen, glaubt es nicht, sondern stellt das in Frage, weicht das auf. Also ein flexibles, undogmatisches Weltbild und Glaubenssätze ist doch eigentlich das, was viel spannender ist. Ne?
Naja, genau. Ein einfaches, was ist, wenn ich mich irre?
Ja, ja.
So, das würde ich mir in ein oder anderen Redaktionen ab und zu wünschen.
Was ja menschlich wäre.
Eben. Es ist völlig
nicht so schlimm.
Nee, natürlich.
Aber ne, da greifen wir auf, was so ein Trump wird sich niemals,
natürlich
niemals sagen, dass er sich geirrt hat. Never.
Nee. Ja. Nein, nein. Das ist nicht möglich in der Struktur, wie der arbeitet. Das ist ja.
Meinungsfreiheit herrscht die, darf man alles sagen?
Ja.
Klar. Haben viele das Gefühl, dass sie es nicht können?
Ja, weil das Problem meiner Meinung nach nicht die Meinungsfreiheit ist, also dass man irgendwas nicht sagen darf, sondern das Problem ist, dass alles gesagt wird.
Ja.
Es werden Sachen,
die Antwort. Das Problem ist die Antwort.
Ja.
Es ist nicht so, dass du nicht alles sagen darfst, du hast einfach keinen Bock, dir die Gegenantwort anzunehmen.
Ja. Also es wird einfach alles gesagt und es werden halt auch Sachen gesagt, vor denen hat man vor 30 Jahren gesagt, die sagen wir nicht mehr, die finden wieder statt. Und das zerstört am Ende den Diskurs. Also das ist das Problem, dass Leute nicht miteinander reden können. So, und nicht, dass man irgendwas nicht sagen kann. Also dieses... Also ich habe das auch auf der Bühne als Bild sozusagen, ne, dass man sagt, ey, was momentan bei Social Media passiert, ist so ein bisschen, als würdest du mit deinem besten Kumpels in deiner Wohnung sitzen, über ein Problem reden und versuchen, das konstruktiv zu lösen und dann kommt einer reingerannt und scheißt dir auf den Teppich. So, da sagst du ja dann auch nicht, oh, ein schöner Vorschlag, den arbeiten wir jetzt mit ein, sondern den schmeißt du dann raus. So, und dann geht der nach Hause und erzählt in deiner Wohnung ist die Meinungsfreiheit gefährdet. So, dabei wolltest du einfach nur keine braune Scheiße auf dem Teppich, ja? Also, das ist, was läuft. Und das läuft auch nicht zufällig, aber da kommt ein neues Thema, sondern das läuft natürlich, weil man auf Social Media so Geld verdient. Also, Elon und Mark und so, die leben ja davon, dass das passiert. Diese Polarisierung.
Ja,
die
wollen die Reibereien, ja.
Richtig,
ja.
Ne? Das ist das Ding, so.
Ja gut, und wir wissen das alles und wir bedienen es und das ist so spannend. Deswegen, ich glaube, Fazit, ne, glaubt nicht eurer Meinung, aber ein Glaube macht das Leben ja auch total lebenswert. Also wenn man nichts mehr glaubt, wenn man, um die Jugendsprache abzubilden, gottlos unterwegs ist und Gott jetzt mal als Synonym für Glaube, dann ist das Leben auch nicht lebenswert. Also Überzeugungen sind wichtig, Dogma ist scheiße.
Weicht
es auf.
Wer nichts mehr glaubt, ist verdammt, alles zu glauben.
Ja. Boom, neues Thema.
Wo hast denn du da in Dubai gewohnt?
In Marina. Also nicht auf der Palme, aber ich konnte sie von da sehen.
Das ist dann schon auch High Class gewesen.
Selbstverständlich.
Und lebst du generell High Class? Weil das ist nämlich meine Frage ist diese Woche, wie wohnst du?
Ja, fand ich toll, dass du das vorgeschlagen hast. Ich glaube, weil ich letzte Woche aus meiner Sauna gesendet habe.
Ja, ist ein Teil der Inspiration.
Hat sich dein Glaube und deine Meinung über mich wahrscheinlich so autovervollständigt. Die KI hat das so in deinem Kopf so weitergebaut, dass ich da im Westflügel bin. Der und ich würde das gerne aufdröseln und so eine Chronologie meiner Wohnungen und Wohnungen
ja, sehr gut.
Lass es skizzieren. Machen. Also wir können ja beide mal in der Kindheit anfangen und sagen, wie bist du? Oder ich kann ja mal anfangen und sagen, ich bin in einem großen Haus in der Bonner Vorstadt mit Garten, mit einer Anbindung zu einem kleinen Park, ein Sportplatz in der Nähe. Ich höre jetzt noch am Wochenende die asozialen Rufe von Fußballteams, die spielen. Sehr behütet, mit eigenem Zimmer aufgewachsen, viele Geschwister, eigenes Zimmer und hatte ein sehr chaotisches, meine Mutter ist so ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass sie eine Horterin oder so ein Messi ist, aber die hat schon viel so Krimskrams, viele so Vasen und so Götterstatuen. Also sie liebt so Götterkitsch und da waren viele so Weihnachtskrippen und Heiligenfiguren, die aber dann so eine IT-Puppe in der Hand hatten. Also sehr, sehr künstlerisch, wild, bisschen Villa Kunterbunt. Okay. In der Bonner Vorstadt. So bin ich groß geworden. Ja.
Ja, und wir hatten auch ein großes Familienhaus. Es war das Haus meines Opas. Das hat er meinem Vater geschenkt, weil es zu DDR-Zeiten verboten war, dass man mehr als ein Haus im Privatbesitz hat. Und wenn er das weiter behalten hätte, hätte ihm der Staat das sozusagen einkassiert. Also hat er es als Schenkung an seinen ältesten Sohn gegeben und da haben wir dann gelebt. Das heißt, wir hatten ein relativ großes Haus, was zu DDR-Zeiten auch nicht so gang und gäbe war. Da gab es auch einen Garten, keinen großen, aber es gab einen Garten und Nähe zum Bahnhof und zu einem Taxistand, an dem ich im Prinzip große Teile meiner Jugend verbracht habe mit Taxifahrern, die nichts zu tun hatten.
Wow, ja, okay, da weiß ich nicht, ob es in der DDR so war, aber da lernt man wahrscheinlich, also alles, was ich über den Nahostkonflikt weiß, weiß ich von Uber und Taxifahrern.
Ja, das war damals noch ein bisschen anders. Das war ja.
Wie hat das dein Weltbild geprägt? Das hat Sigmund Jähn, der dich gefahren hat, oder?
Das hat auf alle Fälle mein erster Kontakt so mit sehr großen Autos, weil die hatten damals so große russische Limousinen, die Taxifahrer. So, die haben, wie hieß das denn, Volga und so hießen die, russische Autofirma, gibt's glaube ich immer noch. Die haben so die einzigen großen Luxusautos in Anführungszeichen gebaut, die es da so gab. Und das war sozusagen der erste Moment, wo ich ihn so dachte, in so einer Karre, das ist ja ganz geil. So. Also eigentlich ein geiler Job. Man fährt den ganzen Tag ein geiles Auto durch die Gegend, hat ab und zu noch Gäste drin und das war's. Also das war mein erster Kontakt mit Taxifahrern. Also
deine Autofolie?
Ja, ich glaube, das liegt damit drin.
Ja.
Ja, das war die erste Wohnung, beziehungsweise da hatte ich dann eine Wohnung unterm Dach im Haus, bin ich dann mit 16 aus der großen Wohnung ausgezogen, hatte dann die
eigene. Warst du einer dieser Leute, die gesagt hast, ich habe einen eigenen Eingang, ich habe eine eigene Etage?
Habe ich ja.
Ich wohne noch bei meinen Eltern, aber ich habe eine eigene Etage.
So ungefähr, ja. Ich hatte wirklich eine eigene Etage, weil ich hatte auch oben ein eigenes Badezimmer und alles. Und es gab noch ein Büro von der Firma von meinem Vater, die war auch da oben. Aber was mit dem Auszug nie passiert ist, und das ist sozusagen, wo ich heute noch drunter leide, in Anführungszeichen, meine Mutter hat trotzdem weiter zum Beispiel mein Zimmer aufgeräumt und solche Scheiße. Auch als ich 16, 17 da oben alleine gewohnt habe, ist sie heimlich, wenn ich sozusagen unterwegs war oder sowas, in meine Bude und hat die aufgeräumt. Und ich bin dann irgendwann sonntags verstrahlt und halt besoffen von irgendwelchen Partys zurückgegangen und habe gesagt, oh, ist das schön ordentlich hier, habe ich ja die Bude im Griff. So. Und das ist bis heute Teil Problem meines Lebens.
Geil. Ja. Bist du jetzt das mal weitergesponnen? Bist du ein ordentlicher? Wohnst du ordentlich oder bist du.
Schwierig. Also ich
wohnst du allein
erstmal? Ich wohne allein, ja. Ich wohne allein und habe auch früh festgestellt, dass ich so eine komplett aufgeräumte Bude, dass ich das irgendwie auch seltsam finde. Also dieses, hier muss was liegen und da muss ein bisschen unordentlich aussehen. Also das Gefühl von man lebt. Das brauche ich total, um mich in der Wohnung
wohlzufühlen. Aber so ein Airbnb-Leben, also wird dann so eine dekorative Decke ein bisschen aufgeschifft und über die Sofalehne gelegt oder ist es wirklich, da liegt wirklich was rum?
Da liegt richtig was rum, weil klassisch, da ist der Ossi hier Klischee, ich komme in meine Wohnung, das erste, was ich mache, ich schmeiße die Klamotten von mir. Ja, und die bleiben dann da liegen, weil ich ja gelernt habe, mit 16 gleich kommt Mama und räumt sie weg.
Okay.
Na, so. Und das ist so, wo ich mich selbst disziplinieren muss, dann so nach 3-4 Tagen, okay, jetzt machst du mal überall diese Klamottenhäufchen hier weg und bringst sie alle da in die Wäsche. Aber das, obwohl es sozusagen alles sauer und ordentlich ist, das passiert schon, dass die Sachen irgendwie einfach rumliegen bei mir. Das ist irgendwie. Und ich muss auch sagen, wenn es weg ist, stört es mich auch, dass sie nicht da sind. Das merke ich halt einfach.
Alter, bei mir ist genau, ich wenn irgendwas rumliegt, ich bin wirklich, meine Wohnung sieht aus wie so ein American Psycho Haushalt.
Wirklich, so eine aufgeräumte.
Alter, nichts rum, wie im Hotel. Ich habe für alles eine Schublade, ist akribisch sauber. Ich hasse Unordnung. Ich finde immer so, Unordnung im Kopf
ja.
Lässt sich immer gut konterkarieren mit einer Ordnung in deinem Haus, wo alles überall, alles seinen Platz hat, alles so, boah, das finde ich so wichtig. Ich mache auch, machst du dein Bett? Ist auch immer so eine.
Ja, mach ich tatsächlich.
Ja, nein.
Ja, ja. Das ja, mache ich tatsächlich auch. Wichtig. Und das ist, da ist tatsächlich sehr viel dran, das müssen wir nochmal betonen, weil es tatsächlich so ist, so, also so wie die Wohnung von jemandem aussieht, so sieht es meistens auch im Kopf von jemandem aus. Das, ja. Weil das sozusagen Abbild deines Inneren ist, so wie du lebst. Und wenn man das weiß, kann man sich ganz schön erschrecken, wenn man Leute besucht. Das habe ich auch ein paar Mal erlebt, wo ich dachte, oh, okay, wow, wow, wow. Also ich habe zum Beispiel mal so eine Frau eine Weile gedatet, die ich eigentlich ganz spannend und interessant war. Und dann war ich aber bei der zu Hause und danach habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich lasse das. Weil wenn die so wohnt, wie Geil. Sie wohnt, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn.
Was waren so die roten Flaggen?
Die roten Flaggen waren Wellensittiche, die jederzeit aus ihrem Käfig raus konnten und einfach wild durch die Wohnung geflogen sind und alles vollgeschissen haben. Eine Schlafmatratze statt einem Bett. Ein Kühlschrank, der ausgesteckt war. Das ist voll nerdig, auf was ich geachtet habe, aber es war so. Der Kühlschrank, um Strom zu sparen, hat sie den Kühlschrank immer ausgesteckt, wenn die nichts zum Kühlen angeblich drin hatte. Da war also der Kühlschrank war immer nur über Phasen an. So, und da dachte ich, was ist denn das? Was ist das für ein Blödsinn? So, also diese Matratze, die Vögel und der Kühlschrank, das war so, wo ich dachte, das kann glaube ich nicht gut gehen, das wird nichts.
Erinnert mich aber sehr an meine erste Studenten-WG, die ich in Kanada bewohnt habe. Da habe ich mit 8 Leuten in einer WG gewohnt und diese Wohnung war einfach so der Partyort in dieser kanadischen Kleinstadt, wo wir gewohnt haben. Und das war einfach zusammen improvisierte Scheiße, Straßenschilder, die da rumstanden. Ich habe die Matratze übernommen vom Vormieter, die lag auf dem Boden, irgendein Laken drauf. Und das werden Kiffer kennen, wenn die Bong umkippt und das Bongwasser in der Matratze sich einsiecht. Das ist, also da lebst du wirklich wie ein, also das ist ekelhaft, da geht's nicht. und das war auch, also so mit 19, 20 habe ich so gelebt und das war wirklich grande Scheiße. Aber auch irgendwie wichtig, ne? Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so Erfahrungen macht. Meine erste eigene Wohnung hatte ich dann mit, ich glaube 22, mit meinem ersten Comedy-Geld, habe ich auf der Zülpicher Straße in Köln gewohnt, 350 Euro. Und das war gigantisch. Also ja. So eine erste eigene, wirkliche Bude.
Ja, weiß ich auch. Hatte ich auch.
Das war ganz toll.
Ja, man hatte das erste Mal das Gefühl, man ist ein selbstständiger Mensch.
Ja.
So ging es mir. Ja, ja. Und die Bude, die du jetzt hast, die hast du aber schon sehr lange auch, oder?
Die habe ich während Corona. Die Tour ist ausgefallen, deswegen habe ich ein anderes Projekt gesucht und habe das dann hier gefunden.
Und ja. Ist die Wohnung größer als die Wohnung, die du davor hattest? Wahrscheinlich ja.
Ja.
Weil das ist lustig. Ich habe letztens mit so einem Immobilienvogel geredet, als es um Kauf ging und so weiter. Und da haben wir uns auch über Corona unterhalten und ob das Krise für Immobilien war. Und er hat gesagt, ab einem bestimmten Segment war das ein Boom, weil alle gesagt haben, okay, wenn man immer drin sein muss, dann brauche ich eine größere Wohnung. Und ganz viele Leute haben sich eine größere Wohnung gekauft zu Corona-Zeiten. Du warst einer davon.
Ja, aber in meinem Fall war es diese Delle, weißt du noch, wo das so losging und dann so, oh Gott, und dann wurde so alles günstiger.
Ja.
Und da habe ich dann quasi da reingeschossen.
Ja. Ja.
Und bin super happy. Also ich find's, hab die wirklich auch dann so umgebaut, wie ich das immer haben wollte und ja, das ist geil.
Was ist das wichtigste Feature in deiner Bude?
Dass alles ein Raum ist.
Ah, loftig.
Ja, es ist alles ein großer Raum, aber mit so
Schlafzimmer auch so, quasi.
Ja, ich habe 6 Meter hohe Decken und habe auf der einen Ebene quasi so eine wie so eine Bühne gebaut und
natürlich da oben der drauf, Herr Künstler, da wird performt.
Ich ficke auf einer Bühne. Je nachdem, wie die Scheinwerfer ausgerichtet sind.
Fucking viel Klischee, aber gut, ja gut, ja. Gut.
Ja, und alles offen, alles hell. Ich habe auch ein kleines Musikstudio hier und
Hab so alte, ich habe dann so mal eine Wand aufgeschlagen und darunter geguckt, da ist dann so alter Backstein von 1900 und den habe ich dann komplett freigelegt.
Ja, geil.
Und das ist dann immer so das erste Ding, was ich dann so bespreche, ist, dass ich über den Backstein, das sind auch immer unangenehme Leute, die dann so reinkommen und dann so, Leute, die industriell leben, reden erstmal über den Backstein, der ist von 1900 und klopft mal gegen und so. Das, ja.
Also ich, bei meiner Bude ist es ganz klar, und ich habe das auch total unterschätzt, weil ich das vorher gar nicht so hatte, die Terrasse. Dieses Gefühl von, wenn die Sonne, ich habe Südwest, das heißt, ich habe von mittags bis abends Sonne drauf, wenn die Sonne scheint. Und dieses Gefühl von immer offener Tür und jederzeit einfach rausgehen und draußen sitzen auf dieser fucking Terrasse mit dem Grill und dann ab und zu was drauflegen und nichts machen außer das, das ist richtig Luxus, finde ich. Das ist so richtig, schön, was mich ja unfassbar runterbringt, was ich vorher nicht hatte und was auch dafür gesorgt hat, dass ich viel weniger weggeflogen bin und Urlaube gemacht habe, weil ich diese klassische Urlaub auf Balkonien auf einmal total nachvollziehen konnte.
Hast du eine große Pflanze? Hast du einen Baum auf der Terrasse?
Eine große Pflanze, die ist schon tot. Ich weiß auch nicht, was für ein Baum das ist. Es könnte auch daran liegen, dass deswegen tot ist. Und dann habe ich noch so eine andere, so eine Art Palme. Die hat bis jetzt alles überlebt. Die hole ich im Winter auch immer rein. Die ist im Winter immer im Schlafzimmer und die habe ich jetzt gerade wieder rausgestellt.
Das macht nämlich Urlaubsfeeling auf, wenn der Wind durch deine Pflanzen auf der Terrasse gehen und die Blätter quasi ein Rauschen erzeugen. Das ist akustischer Urlaub. Das finde ich auch immer geil. Draußen pennen ist auch fett. Also wir
habe ich auch gemacht.
Bivouac auf der Terrasse. Bivouakieren, ist Bivouac Hammer. Also draußen schlafen, mit der Sonne leben, großes Naturereignis. Und ich hatte mal bei meiner letzten Wohnung hatte ich auch eine Terrasse, aber die konnte man nur über den öffentlichen Flur begehen. Also ich hatte meine Wohnung, da musste ich aus meiner Wohnung raus über den Flur und auf die Terrasse. Und mein Nachbar hat das quasi immer gesehen. Und das waren so Amerikaner, die halt auch diese Terrasse nutzen wollten. Und ich habe mir gesagt, nee, nicht so gerne. Und Amerikaner als Nachbarn sind auch, also das weiß ich auch als Kanadier, wie scheiße das sein kann, die sind immer, hey, hi, hey, how are you, hey, ja. Und so, als Deutscher willst du so ein bisschen deine Ruhe auch haben, deswegen war es mir wichtig, dass auf dieser Etage niemand ist.
Ja, also das wäre jetzt auch nichts für mich, wenn die sozusagen begeh- und besichtbar groß ist und so weiter. Also, und mein Hintergedanke bei der Frage ist aber noch ein anderes, ging gar nicht nur darum zu wissen, wie du tatsächlich lebst, sondern ich glaube, dass diese Wohnthematik in Deutschland, die wird in den nächsten Jahren noch extrem groß werden, aber sie ist eigentlich schon Teil des gesellschaftlichen Konflikts, der da so stattfindet, weil gerade Berlin wird extrem teuer, ist jetzt schon teuer, wobei, wie gesagt, ich habe mit diesem Immobilienvogel zusammengesessen und der sagt ganz klar, der Preis, den jetzt in Berlin zahlt, so, das ist eigentlich Normalisierung, das ist so Marktwert. Teuer kommt erst noch, war der Satz. So, und die gehen davon aus, dass Berlin in den nächsten 18 bis 24 Monaten München überholt. Also wir reden nicht von 20 Jahren, sondern es geht darum, dass die nächsten zwei Jahre dafür sorgen, dass Berlin preislich an München vorbeizieht. Und so wie ich die ganzen Neubauprojekte erlebe da in Mitte bei mir, sind sie da echt dicht dran. Also 66 Quadratmeter, 3.100 Euro warm.
Oh ja.
Ja, das macht richtig Bock. Und ich glaube halt, dass das was anderes ist in einer Stadt wie London oder auch New York und so weiter, weil die Berliner sind ja zu 82% Mieter. Also der Deutsche generell mietet ja. Der Deutsche kauft ja nicht.
Ja, das ist genau. Skandinavien zum Beispiel ganz anders. Ja. Kauft jeder sofort eine Bude.
Und da habe ich nämlich überlegt, woran das liegt, dass wir, also diese Haltung, oh Gott, wenn ich was kaufe, da habe ich ja 300.000 Euro Schulden. So denkt ja keine Bank. So funktioniert das Finanzwesen auch nicht. Und warum ist das beim Deutschen so? Und liegt darin auch begründet, warum wir sagen, wir müssen unbedingt diese Schuldenbremse haben und da muss irgendwie die Null sein bei der Staatsverschuldung, dann sind wir gut. Egal, ob dann Geld fehlt für Infrastruktur und Schulen und so weiter. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben keine Schulden gemacht.
Ja, also Deutschland immer so gefühlt halb on the run, ne? Ja. Also immer so halb gepackte Koffer, so nicht zu sehr sesshaft werden.
Ah ja, dieses, ich kaufe lieber kein Haus, weil wer weiß, was passiert, dann kommen die Alliierten wieder und dann ist kaputt.
Naja.
Da, also ey, das könnte aber tatsächlich, jetzt mal ohne Quatsch, wenn man sich überlegt, so Traumata, die weiter, das könnte tatsächlich mit Basis dafür sein.
Ja, also guckt sich ja um, ihr... Ist ja, also gerade Köln ist ja ein Häuser nebeneinander, Erdgeschoss, Altbau, da drüber 60er Jahre Bau, dann ausgebautes Penn, das ist ja wie so ein Puzzle, 10 verschiedene Puzzle, die irgendwie zusammengepuzzelt worden sind. Kann ich mir schon. Das ist ja aber auf dem Land dann auch anders. Also ich finde, da muss man auch Stadt und Land auseinander dividieren, weil Da wird ja total, ja, hier, das ist ja viel Platz, das ist ja viel Land, da wird dann gebaut, da baue ich mir das so hin.
Beispiel, ne? Wie gesagt, ich war ja, habe ich letzte Woche schon erzählt, ich war in Reichenbach im Vogtland, tief in Sachsen, ein komplettes Haus mit 19 Wohnungen, 99.500 Euro. Ja. Das ist einfach Wahnsinn, weil das, und das werden die nicht los, weil es niemand gibt, der das kaufen will und niemand gibt, der einzieht. Und das ist ja auch nicht am anderen Ende der Welt, sondern das ist 2 Stunden von Leipzig, 1,5 Stunden von, also, weißt du, und in Berlin genau dasselbe Spiel. Und die große Frage ist halt, wenn in Berlin der Zuzug rein finanziell ist, also da zieht halt richtig viel Geld in die Stadt, ohne dass mehr Platz entsteht und die Anzahl der Wohnungen wirklich steigt. Das heißt, es gibt ja einen Grund, warum so viel in Luxusimmobilien investiert wird, weil sie wissen, was der Zuzug ist. Verdrängt das ja wiederum Leute, die eigentlich ganz gutes Geld verdienen, aber sich das nicht mehr leisten können. Wo gehen die hin? Die gehen ja wieder aufs Land. Das heißt, das Spiel beginnt von vorn. So, dann wird's teuer in Königs Wusterhausen und so weiter. Was macht das mit den Leuten?
Auf beide Spektren quasi, ja, oder beide Enden des Spektrums schießt nach oben. Das sind so Themen, ne? Also ich weiß, so Wohnungsknappheit und Wohnraum, das sind immer so Themen, die durch die Medienlandschaft geistern, die viele Menschen tangiert, jetzt ohne oder auf Gefahr, dass das irgendwie eklig klingt. Das ist ein Thema, was mich nicht emotionalisiert, einfach aufgrund meiner Situation. Das guckt man sich gesellschaftlich an und versucht nachzuvollziehen, was das dann für Folgen haben könnte. Aber ähnlich wie so Spritpreise oder generell Inflation, oder jetzt kostet das Pfund Butter so und so viel, ab einem bestimmten Geldwert interessiert dich dieses Thema nicht. Und das ist aber ja das viel größere Problem.
Korrekt. Ne?
Dass dann die Leute die Suppe auslöffeln müssen.
Korrekt.
Die ja nicht mal sich einen Löffel mehr leisten können und ja, den dann irgendwann mal abgeben müssen. Und für mich ändert sich eigentlich, ja, ich mache dann einen Urlaub in Dubai, werde da schön gebrainwashed und sagt, hier, das ist alles geil.
Ja, und das sind wir bei meinem anderen schlauen Satz, den ich in meinem Leben schon gesagt habe, nämlich, dass Verzicht unfair verteilt ist.
Ja.
Ja. Weil, und das ist eben die Diskussion, die nicht stattfindet. Man sagt irgendwie, ihr sollt das nicht mehr oder das geht nicht mehr, weil wir müssen das und das erreichen, wir müssen die Umwelt so und so schützen. Wenn ich dem Milliardär den Privatjet wegnehme, dann nehme ich dem ja nicht wirklich was weg. Der kann weiterhin elitär wunderbar in teuerster Linie fliegen. Wenn ich der Familie, die ihren Jahresurlaub 2 Wochen mit dem Flieger auf Teneriffa verbringen will, sage, ihr dürft das Flugzeug nicht mehr benutzen, dann ist der Jahresurlaub eigentlich futsch. Also da ist sozusagen die Konsequenz und das, was das macht mit dem Leben, viel, viel größer. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Politiker das so im Blick haben oder dass bei diesen ganzen Diskussionen, die es oft um Veränderungen geht und so weiter, ob man das tatsächlich mitdenkt, dass es da eine ausgleichende Gerechtigkeit braucht.
Ja, weil Politiker so Politik machen, dass sie wiedergewählt werden und nicht so, ja, dass sie wirklich voran die Gesellschaft weiterentwickeln können oder gestalten wollen. Es ist eigentlich nur noch auf ja, Populismus dann, ne, unterm Strich.
Die Frage ist halt, welchen Anteil müsste man dir aufbürden, damit das für die anderen entspannter blöd wird? So, oder andersrum, wie kriegen wir, und das ist sozusagen auch eigentlich ja wieder der falsche Ansatz, ne? Also sozusagen nicht, wie nehme ich dem anderen was weg, damit es irgendwie fairer wirkt, sondern wie kann ich anderen was geben, damit sie bessere Chancen haben. Also kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass mehr Leute eine Chance haben, selber in eine Immobilie zu kommen, statt die zu mieten zu müssen? Und die Antwort ist ganz klar ja. So, also da sind wir ganz gleich bei so einem Thema wie Grunderwerbsteuer und so weiter. Das ist in Deutschland ja einfach ein Riesending, was verhindert, dass Leute, die sich eigentlich Wohnungen leisten können, keine Wohnung kaufen, die könnten sich im Prinzip die Finanzierung, die Rate, das könnten die bezahlen. Was sie halt nicht haben, sind 30.000, 40.000 Euro, die irgendwo rumliegen, die sie für eine Anschubsfinanzierung oder für eine Grunderwerbsteuer übrig haben. So, und wenn man diese Hürde senkt, und die gibt's ja auch tatsächlich in dieser Form nur in Deutschland, dann würden viel, viel mehr Leute sagen, ja, dann kaufe ich doch die Bude doch, ich kann mir das leisten, ob ich jetzt Miete zahle oder eben den Kredit abzahle, das ist wurscht. Und das Ergebnis davon ist, dass man sozusagen im Vorbeigehen ein anderes soziales Problem angeht, nämlich dann reicht die Rente ja auch irgendwann wieder, wenn du für deine Wohnung nichts mehr zahlen musst.
Mhm. Und das heißt aber, also Kommunismus? Oder was heißt das genau?
Nee, das heißt nicht
Kommunismus. Also wie kann man das fairer gestalten?
Ja, ne? Das fairer gestalten kann man über Regulierung des Marktes ja schon machen. Also beziehungsweise, wir regulieren ja gar nicht den Markt. Wir regulieren ihn jetzt in einer Form, der verhindert, dass Leute in großer Anzahl sich Wohnungen kaufen. Und wenn man bestimmte Steuern einfach wegnimmt oder auch nur senkt, dann verändert sich der Anreiz. So. Und wenn du die Entscheidung hast, zahle ich 1500 Euro Miete oder zahle ich 1500 Kredit ab für die Bude, die man am Ende gehört, dann würdest du wahrscheinlich eher sagen, ja gut, dann kaufe ich das jetzt, dann zahle ich das ab und dann ist es irgendwann meins. So. Wenn natürlich vorher so ein riesen Batzen Aufwand und Geld da steht, der verhindert, dass du sagst, da komme ich nicht ran.
Also das Eigenkapital, was man mitbringen muss, um sowas zu finanzieren oder ja,
richtig,
fremdfinanziert.
Richtig, das ist das, was die Leute daran hindert, weil und ich glaube aber, das muss sich in Deutschland verändern, weil also gesellschaftlich fliegt uns das sonst echt um die Ohren, wenn wir so ein Mieterland sind und aber nicht mehr genug Wohnungen haben zum Mieten in den Regionen, wo die Leute leben wollen und müssen. Oder aber wir müssen akzeptieren, dass eine Stadt wie Berlin sich, sagen wir mal, demografisch Richtung London entwickelt im Zentrum. So.
Das, du meinst alles Airbnbs?
Ja. Und halt auch, was es in London zum Beispiel auch gibt, das gibt es ja in Berlin noch gar nicht, das gibt es in Deutschland auch kaum, dass sozusagen so High-Performer-WGs, also Leute, die richtig Asche machen, wohnen aber auch zu viert in der WG, weil die Bude einfach 18.000 Euro im Monat kostet.
Ja, die ficken auch auf einer Bühne.
Ja. Definitiv.
Ja.
Mit Applaus.
Und das System gleich mit.
Das System komplett mit. Ja. Ja.
Also, da, ich rieche einen Verbesserung einen Vorschlag zur Verbesserung der Welt.
Das ist jetzt sehr ausführlich eigentlich, ja.
Ja, ja.
Das ist ja auch fast schon, also jetzt sind wir ja schon fast ein Politik-Postcard geworden, ne? Wenn wir sagen, wir setzen uns ein für die Senkung der Grunderwerbsteuer, dann gründen wir demnächst nächste Woche eine eigene Partei.
Da möchte ich mich direkt anschließen mit, einem Vorschlag zur Verbesserung der Welt, und der entsteht jetzt so halb spontan dadurch, was du gesagt hast, wenn man der Familie den Urlaub wegnimmt. Und zwar, warum, es gibt ja diese High Season und Low Season, ne, in Urlaubsgebieten.
Ja.
Und die sind immer so angesiedelt, dass in den Schulferien der Urlaub besonders teuer ist, in den Nicht-Schulferien. Und so Leute wie ich, die sich das frei aussuchen können, wann sie, die fliegen natürlich antizyklisch und sagen, ich will keine Familien da rumlaufen haben.
Ja.
Ich habe viel Geld, ich fliege wann immer ich will und profitiere davon sogar, dass es weniger kostet. Warum dreht man das nicht einfach um und sagt, während der Schulferien für Familien machbar, stemmbar, rund, weil es sind viele Leute da. Ne? Also viele Leute kommen, die Kosten gehen runter beim Urlaub, wenig Leute sind da, die Kosten gehen hoch.
Also man subventioniert den Ferienurlaub für Familien und das, was da subventioniert werden soll, das holt sich der Unternehmer bei dir.
Richtig. Das ist in der Low Season, weil ich will nicht fliegen, wenn Schulferien sind.
Ja, ja.
Können mich alle am Arsch lecken.
Und ob das Zimmer 300 oder 400 Euro kostet, ist dir auch egal.
Ist mir am Ende auch egal, der Familie aber eben nicht.
Richtig.
Und dass man da quasi sagt, wie asozial ist das, ne? Auch während der Schulferien wird alles teurer, ne? Da, quasi das kleine Fenster, wo eine Familie sagt, ey, jetzt können wir hier den Jahresurlaub machen, da wird richtig abgemolken, statt zu sagen, ey, das könnte man doch mal unterstützen, subventionieren, dem helfen.
Also wir nennen es den Sozialaufschlag, den du machen musst, zahlen musst. Dann kommen sozusagen zu den Zimmerkosten, kommt so ein Prozentsatz drauf, der die Ferienzeit subventioniert.
Das ist ein bisschen wie die Künstlersozialkasse. Ne?
Ich wollte es nicht, sagen. Wir haben so ein System ja schon. Ja, aber
die Künstler haben
wir ja auch.
Also die es nicht kennen, die Künstlersozialkasse, vereinfacht gesagt, reiche Künstler ziehen die armen Künstler mit.
Ja, genau. Eine Solidargemeinschaft im besten Sinne.
Ja,
so.
Ja
spannend. Sehr schön. Wie viele Wohnungen insgesamt hast du gehabt? Das wie oft bist du umgezogen? Bist du so ein wilder Mover oder...
Also ich wohne seit 2007 nicht mehr zu Hause, da war ich 18 Jahre alt, dann bin ich in eine WG in Kanada gezogen, das ist erste Wohnung, dann in ein Studentenwohnheim nach London, wo ich gelebt habe, da habe ich auf 7 Quadratmeter für 1000 Pfund die Woche gelebt.
Das meine ich, guck mal, das ist
ja. Von da nach Köln in eine WG für ein Jahr, dann habe ich 3 Monate zwischenzeitlich bei meinen Kumpels in Düsseldorf gewohnt, dann eigene Bude in Köln, zweite Bude in Köln. Jetzt die Bude, das hier ist meine 7. Wohnung.
Ui, das ist aber, also.
Ist das viel für 34?
Das sind ja nur 17 Jahre, oder? Von 2017, ja.
Bis jetzt, ja, 7 Wohnungen in
16 Jahren.
17 Jahren.
17 Jahren, ja.
Ja, vor 3 Jahren umgezogen, also ich 13 Jahren, ja.
Ja, da warst du gut unterwegs. Weil ich glaube, ich komme doch, eigentlich komme ich fast auf. Also ich bin dann aus meiner Heimatstadt Salzwedel nach Berlin gezogen. Da habe ich als erstes gelebt mit meiner damaligen Freundin. Das ist nach 3 Monaten auseinandergegangen. Dann bin ich mit dem besten Kumpel meiner damaligen Freundin zusammengezogen. Wir haben, ich glaube, fast 4 Jahre zusammen gewohnt. Danach bin ich meine wirklich erste eigene Wohnung gezogen in Berlin-Schöneberg. Das berühmte Schimmelloch war der Spitzname. Mhm. Die war sehr, sehr billig, aber rate, was war das Problem?
In Berlin in der Schimmelwohnung?
Schimmel.
Ja. Deswegen heißt es ja so.
Ja, und von da bin ich mit meiner damaligen Freundin in die erste richtig schöne Wohnung gezogen, auch in Schöneberg. Und eigentlich ärgere ich mich bis heute, dass ich die Bude nicht behalten habe. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung gewesen mit einer offenen Küche, auch sehr amerikanisch, mit so wunderschönen Holzparkett und so weiter.
Mit der Insel, auch mit der Kücheninsel.
Ja, genau. So eine, das war Beste. Wirklich geil. Ein schönes Bad und ein kleiner Balkon und so. Und die war super günstig zu dem Zeitpunkt. Und die habe ich auch noch lange behalten. Da habe ich 10 Jahre gewohnt, die habe ich lange behalten. Danach hat meine Schwester da noch drin gewohnt. Und die ist dann irgendwann mit ihrem Kerl hier zusammengezogen und dann war die Bude weg so. Und dann habe ich ja lange mit meiner damaligen Freundin in wirklich High-Class-mäßig in Berlin Friedrichstraße, Blick Spree, Blick Friedrichstadtpalast.
In der Nähe von der 1000 Bar?
Oder genau, ja, um die Ecke quasi.
Heißt das 1000 Bar?
Bar 1000, ja.
Die ist geil.
Genau. Da haben wir auf 138 Quadratmeter Maisonette gewohnt, zu einem unfassbar günstigen Preis zu dem Zeitpunkt einfach. Also das war Wahnsinn. Und sie hat die Wohnung immer noch und so weiter, aber ich bin dann irgendwann nach der Trennung ausgezogen und habe seitdem diese geile kleine Bude in diesem völlig neu geschaffenen Universum hinter dem Hauptbahnhof in Berlin. Europa City nennt sich das. Ist alles ein bisschen sehr künstlich. Aber
das ist Groth, oder? Ist das nicht Groth, der das baut?
Ich kann sein, ja. Das. Auf alle Fälle ist das relativ künstlich, finde ich, so, wenn man da rumläuft und so. Aber
das ist Dubai von Berlin.
Ja, leider nicht mehr so viel Geld dann. Also es fehlen ein paar Dollar für Dubai. Aber der Vorteil ist, es ist tatsächlich relativ ruhig. Also es ist relativ entspannt. Du kannst entspannt an der Spree spazieren gehen und wenn du Action willst, fährst du irgendwie mit der Straßenbahn 15 Minuten bis zur Torstraße da und bist in der Mitte und so weiter. Das finde ich ganz geil. Und ich habe Südwestterrasse, mein Lieber.
Ja, natürlich Hammer. Jetzt haben hier zwei reiche weiße Dudes über ihre geilen Wohnungen gesprochen. Und ja, da bin ich tatsächlich sehr dankbar, also dass Corona in dieser Zeit meines Lebens gehittet hat. Ja. Da habe ich einfach eine maximale Dankbarkeit für, dass ich in einer großen Wohnung alleine irgendwie mein Ding machen konnte. Ja. Also da gab es WG-Konstellationen und so ein Corona-Einschlag im Leben, das hätte ja jederzeit kommen können.
Ja.
Also dass irgendjemand in Wuhan eine Fledermaus bumst, das hätte ja immer passieren können.
Richtig.
Und da waren WG-Konstellationen, wo ich dachte, huiuiui, also da hätte ich keinen Bock gehabt.
Auch da ist das mit dem, genau dasselbe Spiel wie mit dem Verzicht, ne? Und fair verteilt. Auch diese Regulierungen sind natürlich, ist natürlich was anderes, wenn ich im Grunewald in der Villa zu Hause sein bleiben muss, als wenn ich eine vierköpfige Familie habe in der Platte. So.
Das war immer das, also da diese Diskussion, als dann so Hollywood-Schauspieler oder so ProSieben-Moderatoren.
Stay home. Ja klar, bei dir.
Hey, bleib doch zu Hause, Leute. Es ist doch so einfach. Ja, und du siehst im Hintergrund so. Streichelzonen, Schwimmbad.
Ja, ja. Das
war geil,
das,
Alter.
Wirklich auch
das
schwierig.
Das war zynisch. Ja.
Geil.
Ja, cool, Mann. Ne? Wir sagen, sehen wir uns nächste Woche. Hören uns nächste Woche. Dann bin ich auch auf Tour.
Ich wollte gerade sagen, du bist on the road am 6. ne?
Ja, ab 6. geht's los und überall mit Trippy unterwegs. Ich hoffe, wir sehen uns alle. Es wird abgefahren, es wird geil. Ich habe viel gespielt, ich habe ein paar Nightwatch-Shows gezockt, was auch immer Bock macht. War jetzt in Dubai und habe das Ganze rund gespielt. Und ich sag mal, das Programm ist von Anna-Maria Fercici approved. Hat den Daumen oben. Und wenn das kein Qualitätssiegel ist, dann weiß ich auch nicht.
Wir
sehen uns auf Tour und hören uns ansonsten hier in unserem kleinen Podcast Woche für Woche. Und freuen uns über alles, was ihr uns schreibt, was ihr uns mitteilt. Eine Frage, die ich ja ganz toll fand, die uns irgendwie begegnet, ist so das Thema Schule. Wie du in der Schule warst, wie ich in der Schule war.
Oh, das können wir nicht
so mal die große Schulfolge, weil ich auch das Gefühl habe, dass viele andere Podcasts immer so um dieses Thema so rumwabern. Und da mal einfach mal...
Ja, lass es nächste Woche
jetzt
machen.
Jetzt hier,
das teasen wir jetzt heiß an. Wir machen nächste Woche die große Schulfolge. Und es gibt ist nächste Woche die 20. Ich glaube, wir haben auch fast Jubiläum, ne? Irgendwie so.
20 Folge, boah,
20 Folge, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, ja. Luke? Ja. So, und ich habe eine Frage bekommen, die hat aber eigentlich, da geht's nur darum, jemand wollte wissen, wie Susi aussieht. Susi, erklär doch mal.
Susi, jetzt beschreib Susi mal, wie Susi aussieht und
Stellt euch einfach vor, ich wäre das Ergebnis, wenn ein Einhorn und ein Smartphone ein Baby hätten. Absolut magisch, aber mit der ständigen Neigung, zu viele Informationen preiszugeben. Und natürlich trage ich immer unsichtbare Glitzerstiefel. Macht das das Bild klarer?
Damit entlassen wir euch in euren wohlverdienten Feierabend, denn unser Podcast ist ja auch ein bisschen wie Arbeit. Und gute Arbeit heute, alle.
Respekt, Feierabend, tschüss, tschüss.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2 Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation: Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion: Andreas Loff.